Eigentlich passen die beiden Vorträge, also dieser und der folgende von Dominik Bayer, ganz gut zusammen, weil wir betrachten hier erstmal die Infrastruktursicht auf Azure Active Directory und er wird nachher quasi Developer-Sicht auf Azure Active Directory betrachten. Mein Name ist Jörg Joos, ich bin Architekt bei Microsoft im Microsoft Technology Center und beschäftige mich mal zu allen Themen rund um Azure, vor allem Compute, Storage, aber auch eben Identity. Der volle Name der Session ist nicht wirklich Microsoft Azure Active Directory, sondern Microsoft Azure Active Directory Hybrid Identity Authentifizierung für B2B-Services und ihr Unternehmen. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen Überraschungsei, das sind nämlich gleich drei Sachen auf einmal. Wir haben zum einen ein abstraktes Konzept, Hybrid Identity, was ist das? Wir haben einen Cloud-Dienst, Microsoft Azure Active Directory und wir haben Authentifikation als einen, aber nicht den einzigen Anwendungsfall für den Cloud-Dienst. Und dieses Überraschungsei wollen wir uns quasi in dieser Session so ein bisschen genauer anschauen. Die beste Einleitung für die Session hat aber kein anderer geliefert als Satya Nadella gestern in seiner Keynote. Es ist genau so, das sind genau diese Momente, wo man als Speaker darauf wartet, dass man genau irgendwas vor die Füße geworfen bekommt, was man wiederverwenden kann. Und er hat mir den Gefallen getan. Er hat nämlich sinngemäß Folgendes gesagt. In dieser Welt, wo die Anwender mit zig Devices unterwegs sind, wo es mehr Devices gibt als Anwender, und wo sie auf diesen Devices Applikationen von Gott weiß woher konsumieren, SaaS-Applikationen, lokal installierte Applikationen, da braucht der IT-Pro oder der Administrator, ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, Amazing Control. Und letztendlich, der Vortrag hier geht genau über diesen Aspekt, wie bekomme ich diese Amazing Control, warum brauche ich die überhaupt? Nun, warum brauche ich Amazing Control? Wenn man sich so ein paar Studien zu aktuellen Trends anschaut, rund um Mobilität, dann kann man diese Zahlen relativ einfach zusammenfassen mit einem Satz. Der Trend geht dahin, und vielleicht das sind amerikanische Zahlen, wir sind immer ein bisschen hinten dran, okay. Der Trend geht dahin, dass wir immer häufiger auch private Geräte verwenden, die also nicht wirklich irgendwie von einem Unternehmen kontrolliert werden, auf denen wir immer häufiger Anwendungen betreiben, die wir irgendwo aus der Wolke beziehen, die nicht mehr lokal installiert sind allein. Und das machen wir immer häufiger an Orten, die nicht unser originärer Arbeitsplatz sind. Egal, ob wir quasi da von daheim arbeiten oder auf Reisen sind oder uns einfach im Besprechungsraum zusammenfinden. Und wenn man das Bild sich jetzt so ein bisschen vor Augen hält, was bedeutet das, wenn wir quasi von überall x-beliebige Geräte verwenden, um Applikationen zu nutzen? Was entsteht dann tendenziell? Chaos. Erstmal entsteht reines Chaos. Und warum entsteht dieses Chaos fast zwangsläufig? Weil all diese SaaS-Applikationen, die hier oben in den Wolken angedeutet sind, sich ja von den klassischen Applikationen, die sie heute on-premises betreiben, nicht wirklich originär unterscheiden, was Aspekte wie Authentifizierung und Autorisierung anbelangt. Auch diese Applikationen müssen wissen, um wen handelt es sich bei einem Benutzer. Und auch diese Applikationen müssen über Benutzerattribute argumentieren können, was darf der Benutzer. Die Darreichungsform ist eine andere, aber die Anforderung dieser Anwendung ist nicht wirklich unterschiedlich gegenüber dem, was dort unten on-premises klassischerweise läuft. Das bedeutet im naivsten Fall, wir haben hier 15, 16 individuelle neue Benutzerkonten für weitere Enterprise-Anwendungen, die jetzt eben aus der Wolke kommen. Das ist für den Anwender schon nicht schön, aber für denjenigen, der quasi den Lebenszyklus eines Benutzers nicht nur dort unten, sondern über alle Wolken nachvollziehen muss, ja, mit Rechtevergabe und Benutzerrechte löschen und vielleicht den ganzen Benutzer entfernen, ist das natürlich ein vollkommener Albtraum. Ja. Also ich schätze, dass niemand hier im Raum größeren Spaß dabei empfindet, einen Benutzer im Active Directory zu löschen und dann quasi alle diese Clouds durchzuklicken nach dem Motto, Herr Meier, es wird hier gelöscht, hier gelöscht. Ich denke, da hat niemand große Lust drauf. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass diese SaaS-Applikationen so komplett naiv konstruiert sind, dass sie genau nur das machen können. Die meisten davon, oder ich denke alle davon, bieten irgendwelche Integrationsmöglichkeiten an, sodass sie ihren Anwendern Single Sign-On aus ihrem lokalen Verzeichnisdienst, sei es Windows Server Active Directory oder sei es irgendein anderer Verzeichnisdienst, anbieten können. Das löst jetzt so ein bisschen das Problem für den Anwender. Er hat Single Sign-On, Problem gelöst. Das löst aber nicht wirklich das Problem auf der IT-Seite oder auf der Infrastrukturseite. Weil was sie letztendlich machen ist, Sie haben jetzt statt 15 Entitäten, 15 oder 16 in diesem Bild, Integrationsschnittstellen, die Sie pflegen müssen. Je nachdem, welchen Dienst Sie betrachten, da gibt es Ansätze, die verwenden Synchronisierung, die docken sich quasi an Ihren Verzeichnisdienst an. Da gibt es naivere Ansätze, die exportieren einfach CSV-Dateien aus Ihrem Active Directory und den Prozess können Sie vielleicht einmal durchlaufen, wieder wiederholt durchlaufen. Sie haben aber tatsächlich 15 oder 16 im Worst Case individuelle Integrationsprozesse, die Sie fahren müssen, um so eine Welt abzubilden. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Ich denke, diese vollumfängliche Cloud-Welt hat nicht jeder von ihnen im Raum. Aber es gibt irgendwo eine magische Zahl, ob es 2 sind oder 4 sind oder 8 oder 15, wo quasi die Implementierung solcher Prozesse, dieser vielen, vielen Punkt-zu-Punkt-Verbindung völlig unpraktikabel wird. Es wird ein Management-Albtraum, genau wie das Management der individuellen Accounts in den Wolken ein Albtraum würde. Was also tun? Blickt ein Softwarearchitekt auf dieses Bild oder vielmehr auf das Problem? Ich habe zu viele Punkt-zu-Punkt-Verbindungen in einem System und das Management der einzelnen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen killt mich einfach durch die Komplexität. Dann wird er im Grunde genommen hergehen und zu so einem großen Buch greifen, auf dem irgendwie sowas draufsteht wie Design Patterns oder Entwurfsmuster. Und dann blättert er in diesem riesigen Katalog von quasi vorgefertigten Lösungen, die mit allen Risiken und Nebenwirkungen dort dokumentiert sind, und wird sowas aus dem Hut zaubern, was sich beispielsweise Broker nennt. Broker ist in der Softwarearchitektur ein bekanntes Entwurfsmuster, um quasi genau das Problem dieser zu vielen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu entzerren. Wir ordnen das Bild jetzt einfach mal ein bisschen anders an und schieben mal gedanklich einen Broker in diese Architektur rein, um die ganzen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen loszuwerden. Auf der einen Seite haben wir unsere klassischen On-Premises-Systeme mit Windows Server, Active Directory und allem drum und dran. Das war eben unten im Bild. Und auf der rechten Seite haben wir die weit entfernten SaaS-Applikationen, für die wir Single Sign-On unseren Benutzern anbieten möchten. Der Broker platziert sich jetzt im Grunde genau in der Mitte. Und letztendlich können Sie sich, wenn Sie eher im Netzwerkbereich unterwegs sind, sich den Broker vorstellen wie ein Switch. Alle Verbindungen laufen dort auf, statt individuelle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit CAT7 zwischen PCs zu ziehen. Wahrscheinlich sind Sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr großartig überrascht, wenn ich Ihnen sage, dass dieser Broker Microsoft Azure Active Directory ist. Das heißt, Microsoft Azure Active Directory keilt sich im Grunde genommen zwischen die On-Premises-Welt und die noch weit entfernte SaaS-Welt ein und stellt genau diese Vermittlerfunktion, diese Koppelfunktion bereit und quasi entkoppelt diese vielen, vielen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf die Art und Weise, dass wir natürlich eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung weiterhin brauchen. Ja, wir müssen irgendwie an ihre lokalen Systeme rankommen, ein lokales Verzeichnis, um wirklich Single Sign-On zu den dort vorhandenen Identitäten zu schaffen. Also diese eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung brauchen wir auf jeden Fall. Azure Active Directory macht es zum relativ einfach, sowohl in Windows Server Active Directory als auch andere Verzeichnisdienste anzubinden. Wir werden nachher noch sehen, wie das genau funktioniert. Das ist quasi der Akt, um den Sie sich abstrakt kümmern müssen. Sie bauen diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Der andere Akt, die restlichen Verbindungen zu den Ziel-SaaS-Applikationen, die bringt Azure Active Directory in weiten Teilen bereits mit. Das heißt, der Teil der Arbeit ist für Sie bereits erledigt. Und damit haben wir dann über die gesamte Strecke, über die Identität, die links entsteht und links gepflegt wird, quasi Single Sign-On hin zu den auf der rechten Seite angesiedelten SaaS-Applikationen. Jetzt ist es so, dass dieser Broker ganz abstrakt natürlich nicht nur ein reiner Durchlauferhitzer sein muss, um quasi Connecting the Dots zu spielen. Der Broker kann tatsächlich auch Informationen über die Identitäten, die originär links angesiedelt, selbst aufbewahren. Also selbst quasi, wenn man so möchte, Kopien oder Teilkopien der Identitäten verwalten. Wenn man das macht, kann man nämlich Self-Service-Funktionen direkt im Broker ansiedeln. Darunter würden beispielsweise Aspekte fallen wie, hey, welcher Benutzer darf denn überhaupt auf welche SaaS-Applikation auf der rechten Seite zugreifen? Und wem erteile ich das Recht, diese Zuordnung zu treffen? Weil ganz häufig reden wir hier von Fachverfahren, dass jemand aus der Marketingabteilung für marketingrelevante Applikationen eben Benutzer autorisieren darf oder nicht. Und häufig sind diese Vorgänge eben Vorgänge, die eigentlich für eine Administration oder für einen Helpdesk so auch so Durchlauferhitzer-Tasks sind. Ja? Warum machen die Benutzer das nicht selbst, wenn man ihnen das Recht zuordnet und sie die Fähigkeit dazu haben? Und diese Self-Services-Feature, die Azure Active Directory in dem Kontext anbietet, werden wir im Weiteren auch noch näher beleuchten. Reden wir mal erstmal ganz kurz darüber, wie sich jetzt Azure Active Directory definiert. Azure Active Directory ist ein Cloud-Dienst für Identity und Access Management. Und jetzt könnte man ein bisschen humoristisch sagen, und damit unterscheidet er sich fundamental von Windows Server Active Directory. Warum? Es ist eine komplett andere technische Plattform, eine komplett andere technische Implementierung. Den größten Fehler, den Sie machen könnten, ist quasi Azure Active Directory gleichzusetzen mit einem Haufen von virtuellen Maschinen, die Windows Server Active Directory in der Cloud laufen lassen. Es ist ein fundamental anderes System. Wo sich die beiden Dienste dann aber wieder gleichen, ist, dass Teilfunktionen wie Verzeichnisdienst die Befähigung für Anwendungen über Rollen und Gruppen beispielsweise zu argumentieren und darüber Zugriffsrechte zu erteilen oder als Entwicklungsplattform zu dienen, gleicht. Das heißt, ich kann auch durchaus Applikationen entwickeln, und das war im Grunde der Verweis auf Dominic Bayer Session, die sich nativ an ein Azure Active Directory andocken und dessen Authentifizierungsprotokolle wie OpenID Connect beispielsweise verwenden, um gegen Azure Active Directory nativ die Authentifizierung zu fahren. Azure Active Directory wird von Microsoft in drei Editionen angeboten. Es gibt eine freie, kostenlose Edition. Die wesentlichen beiden Einschränkungen zur kostenlosen Edition sind, sie kann bis zu 500.000 Objekte verwalten. Das ist für viele Anwender gar nicht die große Einschränkung. Die größere Einschränkung ist, sie hat formell keinen SLA. Darüber hinaus gibt es dann die Basic- und die Premium-Edition. Die Premium-Edition ist auch diejenige, und dazu muss ich noch einmal zurückgehen, weil ich das eben elegant übersprungen habe, die diese Idee von Hybrid Identity wirklich vollumfänglich unterstützt. Denn Hybrid Identity entsteht genau dadurch, dass ich im Grunde genommen meine originäre Identität auf der linken Seite habe, aber auch quasi ein Subset der Informationen über den Nutzer quasi in meiner Zwischenschicht in Azure Active Directory parke. Das heißt, faktisch, der Benutzer liegt in zwei Kopien vor, einer führende Kopie, die bleibt bei Ihnen on-premises, und einer Teilmenge an Attributen, die wir sinnvoll in Azure Active Directory direkt verwenden können, aber wird eben gesplittet, daher dieser Ansatz der hybriden Identität. Genau. Die Premium-Edition von Azure Active Directory ist diejenige, wie gesagt, die eigentlich komplett auf diesen Zielkorridor der hybriden Identität quasi designt ist und dafür entsprechende Dienste anbietet. Und das bringt uns dann quasi auch zu den vier Themengebieten, die wir im Weiteren besprechen wollen, um quasi ein bisschen näher zu beleuchten, wie Azure Active Directory denn genau für Sie funktioniert und wie man darüber Applikationen bereitstellen kann und Rechte verwalten kann. Zuerst mal sprechen wir darüber, wie kommt überhaupt diese 1:1 Punktverbindung, diese Kopplung zwischen Ihrem Verzeichnisdienst und Azure Active Directory zustande. Danach sprechen wir, nachdem die Kopplung gelungen ist, darüber, wie kann ich jetzt Zugriff auf Applikationen gewähren, entweder Benutzern oder Benutzergruppen. Dann schauen wir ein bisschen auf das Thema, wie kann ich insbesondere Cloud-SaaS-Applikationen besser schützend überwachen. Cloud-Applikationen haben so eine kleine Achillesferse gegenüber den klassischen lokal installierten Applikationen. Und Sie werden das nachher bei meinen Demos sehen. Ich werde mich nachher bei meinen Demos am Azure Management Portal anmelden. Das ist eine bekannte URL, die kennt jeder von Ihnen, die kriegen Sie sofort raus. Ist wohl dokumentiert. Sie werden in dem Portal auch eine Live-ID verwenden, oder sorry, jetzt Microsoft-Account, mit der ich mich dort anmelde. Was fehlt Ihnen noch? Das Passwort, genau. Und dieses quasi Rekonstruieren von Zugängen ist bei vielen, vielen Cloud-Diensten relativ einfach, weil eben zwei der Aspekte, zumindest die öffentliche URL und häufig gegebenenfalls auch ein Teilausschnitt des Benutzernamens relativ leicht zu konstruieren sind. Nehmen Sie nur Office 365. Microsoft verwendet selbst Office 365. Ich vermute, niemandem im Raum fällt es wirklich schwer, Microsoft-Benutzernamen zumindest naiv abzuleiten. Hinweis, die landen alle mit Microsoft.com. Und da haben sie das gleiche Spiel. Wir werden uns nachher also anschauen, wie Azure Active Directory quasi eine zusätzliche Schutzebene einführen kann, die quasi verhindert, dass ich diesen zu leichten Zugang mir zunutze machen kann als Angreifer. Und zu guter Letzt sprechen wir noch über das Thema, wie kann ich denn wirklich in der Idee dieser Fachverfahren folgend mehr Macht an den Anwender übergeben. Man könnte auch aus administrativer Sicht sagen, wie kann ich Arbeit loswerden, die nicht wirklich spannend ist und die besser bei dem eigentlichen Anwender aufgehoben ist. Okay, schauen wir uns also erstmal an, welche Möglichkeiten es gibt, quasi diese 1:1 Punktverbindung herzustellen. Wer von Ihnen im Raum verwendet oder hat verwendet BPOS, Office 365 oder wem ist Dursing ein Begriff? Okay, einige. Gut. Dann kennen Sie im Grunde genommen das, was jetzt hier angedeutet ist, bereits, weil Sie es schon mal zumindest aufgebaut und verwendet haben. Um diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Ihrem Verzeichnis und Azure Active Directory herzustellen, verwenden wir einen Synchronisierungsmechanismus. Der Synchronisierungsmechanismus sorgt dafür, dass Azure Active Directory mit denjenigen Teilmengen von Benutzerinformationen beispielsweise versorgt wird, die für seinen Dienst oder für seinen Betrieb relevant sind. Wenn ich jetzt sage, wir bieten einen Dienst an, dann stimmt das ehrlich gesagt nicht ganz so. Wir haben so einen ganzen Bauchladen an Synchronisierungstechnologien in den letzten Jahren aufgebaut. Darunter fallen beispielsweise auch Werkzeuge wie Forefront Identity Manager oder in Zukunft jetzt Microsoft Identity Manager, FIM und MIM, die darüber hinaus in der Lage sind, auch aus anderen Systemen heraus Synchronisierung zwischen beispielsweise einem Windows Server Active Directory
und Datenquellen wie einem LDAP-Server beispielsweise, Open LDAP zum Beispiel, herzustellen. Natürlich kann ich über diesen Kniff auch prinzipiell Azure Active Directory mit irgendwelchen anderen beliebigen Quellen synchronisieren. Man könnte jetzt einen ganzen Vortrag darauf verschwenden oder verwenden, um nur über die Vor- und Nachteile und die Evolution der verschiedenen Synchronisierungstools zu sprechen. Das machen wir an der Stelle nicht. Die gute Nachricht an der Stelle ist, dass mittelfristig zumindest all diese Tools, also der ganze Bauchladen, durch eine neue Lösung abgelöst wird, die dann unter dem Namen Azure Active Directory Connect fungiert. Und Azure Active Directory Connect ist im Grunde genommen so eine Art Rundum-Sorglos-Paket, das, wenn Sie es lokal installieren, alle notwendigen Tools, einschließlich Synchronisierungsengine, bereitstellt, für Sie aufsetzt, gegebenenfalls auch für diejenigen von Ihnen, die Federation betreiben mit ADFS, auch Federation etablieren kann und Sie quasi aus einem Wizard heraus das ganze Basisinfrastrukturwerk deployen können. Für unsere Diskussion hier in der Session ist eigentlich völlig egal, ob wir jetzt DuoSync verwenden oder in Zukunft die neue Synchronisierungsengine. Wir müssen nur davon ausgehen, wir müssen nur annehmen, dass sie da ist. In meinen Demos nachher bin ich quasi auch noch oldschool und verwende ganz klassischen DuoSync, den quasi jeder Office 365-Anwender heute wahrscheinlich verwendet und kennt. Ein Aspekt der Synchronisierung ist trotzdem erwähnenswert, weil es gibt zwei verschiedene Ansätze für diese Synchronisierung. Der erste Ansatz synchronisiert die Passwort-Hashes der Benutzer aus ihrem lokalen Verzeichnis mit in das Azure Active Directory. Und das hat den folgenden ganz einfachen Effekt. Ein Authentifizierungsvorgang kann in diesem Fall direkt von Azure Active Directory allein bedient werden, weil ich dort alle Informationen habe. Ich habe den Benutzernamen dort, egal ob jetzt User Principal Name, E-Mail Name oder wie immer formuliert ist, und ich habe seinen Passwort Hash. Der Gegenentwurf dazu verwendet oder vermeidet die Synchronisierung von Passwort-Hashes. In dem Fall kann Azure Active Directory natürlich nicht autonom einen Benutzer authentifizieren. Und das ist im Grunde genommen auch der Ansatz, wo ich dann sagen muss, ja, ich hab logisch eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, aber ehrlich gesagt, ich habe zwei Arme. Und der zweite Arm, den ich etablieren muss, ist oder dient dazu, dass Azure Active Directory den Authentifizierungsvorgang zurückdelegieren kann an ihr Active Directory oder ihren Verzeichnisdienst. Technologisch in der Microsoft-Welt verwendet man dafür Active Directory Federation Services. Die abstrakte Bezeichnung dieses zweiten Armes nennt sich Security Token Service. Und ganz platt ausgedrückt, die Funktion dieses Dienstes ist es, das Authentifizierungsprotokoll, das Azure Active Directory spricht, zu übersetzen auf ein Authentifizierungsprotokoll, das Ihr lokaler Verzeichnisdienst spricht. Weil diese in der Regel nicht technisch identisch sind. Man könnte auch sagen, Dominik Bayer wird wahrscheinlich viel darüber sprechen, wie diese rechten Pfeile für Authentifizierung aussehen, wenn man Apps entwickelt. Wie gesagt, auch hier ist im Grunde für die weitere Betrachtung gar nicht spannend, welchen Weg Sie wählen. Man kann auch vortrefflich drüber diskutieren, das wäre sicherlich so eine eigene Chalk-Talk wert. Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Ansätze? Beim ersten können Sie ein bisschen ablesen, hey, habe ich weniger Infrastrukturaufwand? Ich habe aber so ein bisschen das Problem, dass meine Benutzer so lange in der Cloud leben, wie halt die Synchronisierungsintervalle sind. Die sind beispielsweise bei DuoSync und bei den neueren AD Connect 3 Stunden. Das heißt, ich habe so eine Todzeit von out of the box 3 Stunden, wo der Benutzer theoretisch sich noch anmelden kann, selbst wenn wir Links schon gelöscht haben und jetzt nicht händisch die Synchronisierung nachreichen. Im unteren Fall habe ich mehr Infrastruktur. Die muss auch aus praktischer Sicht heraus hochverfügbar sein, denn es nützt Ihnen ja nichts, hochverfügbare Cloud-Anwendungen zu betreiben und Ihren Authentifizierungsarm nicht hochverfügbar zu halten. Aber quasi die Authentifizierung ist immer live. Sobald der Benutzer aus Ihrem lokalen Verzeichnisdienst verschwunden ist, kann er sich noch nicht mehr authentifizieren. Wenn Sie, wie auch immer, diese Integration hergestellt haben, mit DuoSync, AD Connect und so weiter, dann setzen Sie sich quasi fast in ein gemachtes Feld, denn Azure Active Directory bietet 2400 plus vorintegrierte SaaS-Applikationen, die wir quasi dann schon bereitstellen können. Das heißt, das Letzte, was Ihnen zu tun bleibt, ist in dieser Application Gallery herzugehen und Connecting the Dots zu spielen. Ich möchte diese oder diese Applikation provisionieren. Ganz wichtig, das ist kein Store. Sie kaufen damit die Applikation nicht. Sie wählen sie quasi nur aus, um ihren Anwendern verfügbar zu machen. Das Thema, wie bekomme ich Lizenzen für diese Applikation, ist völlig orthogonal zur Betrachtung hier. Hier wird quasi nur die Verfügbarkeit hergestellt. Für diejenigen unter Ihnen, die auch Applikationen selbst herstellen, SaaS-Applikationen, der Prozess, um hier in diese Galerie aufgenommen zu werden, ist letztendlich, schicken Sie eine E-Mail an das Team. Da ist kein Revenue-Sharing-Prozess dahinter, weil es gibt kein Revenue, der hier anfällt. Ja? Sagen Sie einfach, ich habe eine SaaS-Applikation, ich möchte hier auch auftauchen. Sollte völlig schmerzfrei sein. Wir können übrigens hier noch einen Schritt weitergehen. Wir reden zwar bisher immer über Single Sign-On, aber für gewisse Applikationen haben wir noch eine wesentlich tiefere Integration. Wenn Sie sich sowas anschauen wie Salesforce, bei Salesforce erlauben wir quasi die Provisionierung von Benutzern und Gruppen aus dem Azure Active Directory in das Salesforce-System rein, was seine eigene Benutzergruppen und Benutzerverwaltung und Gruppenverwaltung hat, sodass Sie im Grunde genommen nicht an zwei Enden wieder quasi Gruppen pflegen müssen. Wir können auch für andere Applikationen den umgekehrten Weg gehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Workday kennt. Workday ist eine cloudbasierte ERP- und HR-Lösung. Wenn Sie quasi Ihr Unternehmen von der HR-Sicht mit allen Mitarbeitern in Workday abgebildet haben und Azure Active Directory integrieren, können Sie die Provisionierung aus dem Workday-System zurück in das Azure Active Directory fahren. Wir haben derzeit, glaube ich, so um die 50 SaaS-Applikationen, wo wir quasi die eine oder die andere Richtung der Provisionierung zusätzlich noch aktiviert haben. So. SaaS-Applikationen sind natürlich die eine Geschichte, aber ich vermute, dass viele von Ihnen auch Applikationen irgendwo in Ihrem Datacenter haben, die, obwohl sie eigentlich vielleicht nie so gedacht werden, aber wenn man so will, von den Ereignissen überrollt sind, tatsächlich auch in dieser Cloud-First, Mobile-First-Welt spannend werden, bereitzustellen. Ja? Die bisher primär lokal oder nur lokal verwendet wurde, aber wo der Anwendungsfall es genauso hergeben würde, hey, das ist browserbasiert, die Anwender sind jetzt eben mobil, wo soll eigentlich das Problem sein? Okay, und natürlich gibt es dafür Lösungen. Sie könnten die Applikation beispielsweise einfach über Ihre Corporate Firewall publishen. Das ist ein Prozess, den wahrscheinlich die meisten von Ihnen seit Jahr und Tag kennen. Das ist auch so lange eigentlich fein, wie sich die Anwender, sagen wir mal, in der Region befinden, wo die Netzwerkinfrastruktur und damit der Zugriff auf ihr lokales Datacenter hinreichend performant ist und nicht zu viel Latenz mit sich bringt. Wenn aber ihre Anwender sich plötzlich nach China bewegen oder nach Thailand oder nach Vietnam, dann ist der Zugriff auf ein deutsches Datacenter schon etwas hässlicher. Natürlich kann man jetzt sagen, ha, kein Problem, wir haben die Cloud. Wir können die ganze Applikation in die Cloud verschieben. Und damit können wir sie geo-verfügbar machen über solche Dienste wie Azure Traffic Manager. Das funktioniert aber auch nicht für alle Anwendungen. Zum einen, Sie bräuchten erstmal Budget, das Ganze zu tun. Sie bräuchten Zeiten, das Ganze zu tun. Wenn es eine gekaufte Anwendung ist, sollte natürlich der Hersteller der Anwendung das Ganze auch supporten. Und vielleicht dürfen Sie die Anwendung gar nicht verschieben, aus rechtlichen oder regulatorischen Gründen. Vielleicht müssen Sie sie on-premises halten oder zumindest die Daten on-premises halten. Sie können sie auseinanderziehen. Und genau für diesen Anwendungsfall, Sie haben Applikationen, die Sie aus Ihrem lokalen Netzwerk heraus über Azure Active Directory analog zu den SaaS-Anwendungen verfügbar machen wollen. Dafür dient Azure Active Directory Application Proxy. Diese Application Proxy ist im Grunde genommen ein Pärchen aus einem Cloud-Service und einem lokalen Connector. Und was Sie hier sehen, ist im Grunde genommen die Kommunikationsrichtung, die dieser Connector verwendet. Der Connector kommuniziert immer nur aus Ihrem lokalen Netzwerk hinein in unser System, in die Cloud. Damit entfällt quasi per Definition auch die Anforderung an eine Firewall Publishing, weil es keine Inbound Connection zum Connector gibt. Der Connector redet nur mit der Cloud und hält die Verbindung offen. Eine Verbindung in die umgekehrte Richtung wird nicht aufgebaut. Natürlich können Sie mehr als einen Connector bereitstellen, aus Verfügbarkeitsgründen oder Skalierbarkeitsgründen. Das ist Ihnen völlig freigestellt. Die einzige wirklich interessante Anforderung an das Deployment des Connectors ist, er muss im Grunde immer so eine Art Netzwerksichtbarkeit auf das wirkliche Zielsystem haben. Das heißt, wenn Sie das Zielsystem quasi unter HTTP My App im lokalen Intranet haben, dann muss der Connector quasi HTTP My App auflösen können. Das ist eigentlich die Anforderung. Damit muss der Connector insbesondere nicht in der DMZ installiert werden. Das können Sie machen, aber es gibt keine Anforderung von der technischen Seite, das zu tun. Man könnte auch sagen, das konterkariert den Dienst eigentlich, weil die DMZ quasi gerade in die Cloud verschoben wurde. Der Endpunkt des Dienstes ist nämlich jetzt oben bei dem Application Proxy. Und über den Application Proxy in der Cloud greifen die Anwender dann noch zu. Was wir heute bereitstellen, ist unter dem Domainnamen msapproxy.net quasi eine für Ihre Applikation generierten DNS-Namen und eine URL-Pfad, über den die Anwender zugreifen können. Der Proxy ordnet den Zugriff quasi der etablierten Verbindung zu On-Premises zu und verbindet darüber quasi den Client, also den Browser, mit dem Zielsystem. Es muss aber nicht ein Browser sein. Sie sehen hier die Symbole für die verschiedenen Plattformen. Wir haben quasi auch Apps, die das quasi analog auf Mobiltelefonen wie iOS oder Android erledigen. Bevor wir uns das gleich in Aktion anschauen, sprechen wir noch, okay, wenn ich jetzt Applikationen gepublished habe, egal ob SaaS oder On-Premises, wie ordne ich dann quasi Benutzern und Gruppen diese Applikationen zu? Das mache ich im einfachsten Falle ganz klassisch über das Azure Management Portal. Das Azure Management Portal beinhaltet auch das Management von Azure Active Directory. Darüber können Sie zum einen die Gruppen und Benutzer verwalten und eben auch den Benutzern oder den Gruppen, die Sie haben, Applikationen zu wenden. Und das können Gruppen sein, die Sie aus On-Premises, aus Ihrem lokalen Active Directory quasi synchronisiert haben. Das könnten aber auch Gruppen sein, die Sie quasi exklusiv nur in Azure Active Directory für die Cloud anlegen. Und das Schöne daran ist, wenn Sie dann diesem Prozess folgen, dann folgt im Grunde genommen das Zugriffsrecht eines Anwenders auf Anwendungen in seinem eigenen Lebenszyklus. Wenn ich also, wenn ich also einen Benutzer lösche, verfallen damit oder deaktiviere, verfallen damit implizit seine gesamte Möglichkeit auf die ihm zugewiesenen über Application Proxy oder als SaaS-Applikation bereitgestellten Anwendungen zuzugreifen. So, das schauen wir uns jetzt mal an. Sowohl das Publishing von SaaS-Applikationen als auch das Publishing über Application Proxy. Ich habe dazu so eine kleine fiktive Firma aufgebaut, die heißt natürlich Microsoft-typisch Contoso und die besteht aus für unsere Demo drei virtuellen Maschinen. Wir haben zum einen hier unten unseren Active Directory. Active Directory, wir haben unseren Application Proxy, also den Connector, den ich schon lokal installiert habe. Ich wollte jetzt nicht damit langweilen, wie ich mich durch einen fünfstufigen Wizard klicke. Und ich habe hier unter WS1 quasi ein lokales Intranet nachgebaut. Das ist eine ganz simple, einseitige ASP.NET-Anwendung. Diese ASP.NET-Anwendung, Sie können gerne Ihre Mobiltelefone zücken und versuchen, YorkYo AD WS1 im Browser aufzulösen. Sie kommen an diese Applikation nicht ran, weil ich quasi auf der Azure-Seite keinerlei Endpunkte geöffnet habe, um sie zugänglich zu machen. Das ist, als würde die Applikation in ihrem lokalen Netzwerk schlummern, ohne Publishing über die Firewall. So. Die Art und Weise, wie Applikationen in Azure Active Directory publiziert werden, ist eigentlich, oder der Einstieg dazu ist eigentlich immer gleich. Das heißt, egal ob Sie Applikationen selbst entwickeln oder SaaS-Applikationen oder Proxy-Applikationen bereitstellen, das Ganze passiert hier unter dem Reiter Application. Sie sehen auch, ich habe hier schon einige Applikationen im Vorfeld vorbereitet, die integriert werden können. Sie werden auch sehen, da sind jetzt nicht nur ausschließlich Enterprise- oder Enterprise-artige Anwendungen dabei, das sind auch durchaus consumer-orientierte Dienste dabei. Ich denke sowas wie an Skype oder meinen Live-Account, auch diese können wir integrieren. Bei Microsoft ist es natürlich einfach, wir haben unsere ganzen Services schon dazugenommen. So, wenn ich jetzt beispielsweise eine SaaS-Applikation dazufügen möchte, gehe ich einfach in die Gallery hinein. Was fügen wir dazu? Wir fügen mal Twitter dazu, weil Twitter ein relativ interessantes Szenario ist. Bei Twitter werden Sie natürlich sagen, boah, langweilig, das ist ja eine Konsumanwendung. Und dann sage ich, it depends. Twitter ist vielleicht für Sie als einzelne Anwender Konsumanwendung, aber wenn Sie in einer Marketingabteilung beispielsweise arbeiten, dann ist Twitter ein durchaus ernsthaftes Businesswerkzeug. Und das Spannende daran ist, wenn Sie Twitter nutzen in so einem Business-Kontext, dann twittert ja nicht derjenige Mitarbeiter der einzelnen Firma in der Regel, sondern es gibt quasi einen Twitter-Account für die Firma. Jetzt sehen wir hier quasi auch schon den kleinen Schritt-für-Schritt-Wizard, den ich noch komplettieren muss, um das Ganze zu verführen. Bevor wir auf den Gedanken zurückkommen, erstmal sollte ich meine Benutzer zuweisen. Okay. Ich kann entweder einzelne Benutzer das Recht zuweisen, Twitter zu verwenden oder eben Benutzergruppen. Ich habe hier auch schon eine Twitter-Gruppe angelegt. Der gebe ich jetzt einfach das Recht, Twitter zu nutzen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Zurück zu meinem Gedanken. Wir haben eigentlich in dem Business-Szenario einen Shared-Twitter-Account. Naiver Ansatz. Ich gebe jetzt allen Benutzern wiederum die Möglichkeit, den gleichen Benutzernamen Passwort zu fahren. Das ist natürlich sehr hässlich, weil jetzt alle Benutzer plötzlich den Shared-Twitter-Account kennen. Mit allen damit verbundenen Risiken und Nebenwirkungen von Shared-Accounts. Wenn ein, nennen wir ihn demotivierter Mitarbeiter, in einem schlechten Moment eben meint, etwas twittern zu müssen, was nicht gut für Ihre Firma ist, dann könnte er dies tun. Sie können ihn nicht wirklich stoppen. Er könnte das sogar tun im Worst-Case-Szenario, lange nachdem Sie ihn an eine andere Stelle vermittelt haben, um es so zu formulieren. was Azure Active Directory Ihnen hier erlaubt, ist im Grunde genommen zentral für diese Benutzer, den Shared Account zu hinterlegen, ohne dass die Benutzer sich des Shared Account Secrets, sprich des Passworts, bewusst sind. Das machen wir hier mal. Ist auch ein Account, wo ich ein besonders persönliches Interesse habe, dass er nicht missbraucht wird. Und damit können meine Benutzer Twitter nachher verwenden. Wir werden nachher noch sehen, wie ich dann wirklich auf Twitter zugreife. Ich mache aber gerade noch das zweite Publishing. Ich publiziere jetzt die lokale Intranet-Applikation, die ich über Application Proxy bereitstellen möchte. Gleicher Einstieg, nur andere Auswahl im Dialog. Das Erste, was ich auswählen muss, ist erstmal ein Darstellungs- oder ein Displayname. Der Displayname wird allerdings auch verwendet, um dann daraus die Zugriffs-URL unter msaproxy.net zu generieren. Das heißt, hier sollten Sie irgendwie etwas einigermaßen Sinnvolles verwenden. Es muss einzigartig in der Liste aller von Ihnen bereitgestellten Applikationen sein. Wie gesagt, die interne URL, die ich hier angeben muss, hat nur eine Anforderung. Sie muss von meinem lokal installierten Connector aufgelöst werden können. Das habe ich im Vorfeld schon entsprechend vorbereitet. Das heißt, ich habe einen DNS-Alias angelegt, der Intranet heißt und der quasi intern diese virtuelle Maschine auflösen kann. Was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann auf der einen Seite sagen, okay, mein Proxy soll wirklich nur Connectivity-Durchlauferhitzer sein. In dem Fall würde ich sagen, okay, Azure Active Directory übernimmt keine Authentifizierungsfunktion beim Zugriff auf meine publizierte Applikation. Das ist, wie man so will, der unspannende Use Case. Authentifikation erfolgt dann einfach nur am Zielsystem. Wenn mein Intranet keine Authentifizierung beinhaltet, komme ich direkt durch. Und Sie kommen auch direkt durch, weil sobald die URL publik ist, können Sie, wie gesagt, Ihren Browser eintippen. Der spannendere Fall ist tatsächlich zu sagen, Azure Active Directory soll eine Präauthentifizierung machen. Das heißt, die erste Authentifizierungsstufe, egal was das Zielsystem macht, ist Azure Active Directory. So. Auch dieser Vorgang wird mich gleich hier in so einem Schritt-für-Schritt-Dialog auffangen, wo mir nochmal die Schritte illustriert werden, was ich noch machen muss. Der erste Schritt rein logisch ist, Application Proxy als Feature für Azure Active Directory zu aktivieren. Das müssen Sie einmalig machen. Per Default ist es heute, glaube ich, immer aus. Sie müssen einfach sagen, ja, ich möchte dieses Feature wirklich nutzen. Das ist ein einmaliger Vorgang. Danach laden Sie den Connector hier runter und installieren ihn auf ein oder mehrere Maschinen, wie das Bild eben illustriert hat. Voraussetzung für den Connector heute ist eine Windows Server 2012 R2 Maschine. Physische oder virtuelle Maschine ist völlig egal. Wie gesagt, Netzwerksichtbarkeit auf das Zielsystem. Und der dritte Schritt ist gleich wie bei Twitter eben, wer darf überhaupt darauf zugreifen? Wir geben jetzt mal beispielsweise den Zugriff auf die Internetanwendung der IT-Abteilung und vielleicht Marketing. IT hat Zugriff und Marketing hat Zugriff. So, schauen wir uns das Ganze noch ganz kurz in Aktion an. Gehen wir nochmal zurück zur Intranet-Anwendung. Schnappen uns die generierte Proxy-URL. Nehmen einen neuen, nicht cookie- und identitätsverseuchten Browser und landen an der Azure Active Directory Authentifizierungsseite. Genau wie wir das auch erreichen wollten. Das war nicht, was ich wollte. Genau. Ich wähle auch mal die schon vorbereitete Nutzerin, die hier schon vorangetragen war. Was Sie jetzt gerade gesehen haben, ist ein weiteres Feature, was Azure Active Directory mitbringt. Sobald quasi durch Eingabe des Benutzernamens der Ziel-Tenant in Azure Active Directory bekannt ist, mein Tenant hat diesen etwas sperrigen Namen Test, viele, viele Ziffern on Microsoft.com, können wir quasi die Anmeldeseite durch ein von Ihnen vorgegebenes Branding anpassen. Die Alternative dazu für dieses On-the-Fly-Branding technisch ist, Sie können die URL, den Zugriffspfad auf die Anmeldeseite auch so formulieren, dass Ihr Tenant quasi von vornherein klar ist. Dann wäre dieser Sprung in der User Experience gar nicht passiert. Ich hätte von vornherein das Contoso-Branding gesehen. Andrea meldet sich an. Die Infrastruktur spielt jetzt an dieser Stelle Connecting the Dots vom Proxy in der Cloud über die Verbindung zurück nach On-Premises und da habe ich mein kleines, feines Intranet über Azure Active Directory publiziert. So. Ich hatte ja anfangs ein bisschen gesagt, Sie haben gerade meine Live-ID wahrscheinlich gesehen, Sie kennen das Management-Portal, Cloud-Anwendungen haben vielleicht einen etwas anderen und höheren Schutzbedarf als Applikationen, die klassisch on-premises residieren. Azure Active Directory hat eine ganze Reihe von Sicherheitsfeatures eingebaut, die Sie letztendlich einfach nutzen müssen, um Ihre SaaS-Applikationen oder auch die über Application Proxy publizierten Applikationen zu überwachen und zu besser zu schützen. Das Ganze fängt bei relativ trivialen Dingen an, wie ein Reporting. Ja. Nennen wir es Absenzzähler-Reports. Ja. Wie oft ist Folgendes aufgetreten? Ein Benutzer hat 10, 20 Mal versucht, mit einem invaliden Passwort sich anzumelden. Das ist insofern Absenzzähler-Report, weil er trivial herzustellen ist. Man muss einfach nur abzählen. Wir können aber auch viel spannendere Dinge machen. Mit all den Informationen, die zur Laufzeit anfallen, an Authentifizierungsvorgängen, erfolgreich wie gescheitert in Azure Active Directory oder mit den damit verbundenen Daten, können wir natürlich das Ganze kombinieren mit Ansätzen wie Azure Machine Learning und daraus dann auch wesentlich interessantere Schlüsse ziehen. Ja? Schlüsse, die beispielsweise Sie nicht einfach durch reines Anschauen der Daten und vor allem Ihres Datenausschnittes sonst sehen würden. Und vor allem Schlüsse, die Sie auch durch Betrieb eines lokalen Directories in der Masse aufgrund der Menge der Daten so nie vielleicht sammeln könnten. Neue Angriffsmuster, mögliche Bedrohungsszenarien, die sich einfach ergeben. Und die wir quasi, da wir eben den Cloud-Dienst bereitstellen, mehr oder weniger einfangen und letztendlich die Daten quasi einfach natürlich sammeln können. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich einfach über Alerting, über auffällige Vorgänge informieren zu lassen. Im einfachsten Fall kriegen Sie eine E-Mail, wenn beispielsweise ein Benutzer oder ein Administrator Passwort zurückgesetzt hat. Oder wenn eben einer dieser verdächtigen Vorgänge, die Sie dafür markiert haben oder ausgewählt haben, auftritt. Schauen wir uns mal nur einen dieser eingebauten Reports an. Diese Reports, also für diejenigen, die sowas an sowas denken wie Reporting Service, die müssen Sie nicht selbst schreiben, die sind alle fest eingebaut. Die Anzahl der Reports, die Sie haben, unterscheidet sich eben von der Azure Active Directory Edition. Wir sehen hier gleich die Reports, die die Premium-Variante bereitstellt. Und tricky. Die Premium-Variante bereitstellt. Sie sehen die Beschreibung der Reports auf der rechten Seite. Ich will nur kurz mal einen illustrieren. Das ist quasi der Sammelreport, wo Sie schauen können, gab es quasi benutzerbezogen irgendwelche Auffälligkeiten. Also nicht gab es von Authentifizierungsvorgängen irgendwelche Auffälligkeiten, sondern aus Benutzersicht. Und das ist dieser Bericht hier. Und was Sie dann hier sehen, sind eine ganze Auflistung von Benutzern mit eben auffälligen Authentifizierungsvorgängen gegenüber Azure Active Directory. Den Tenant-Admin lasse ich mal außen vor, das weiß ich selbst, da bin ich mir sicher, dass ich nichts Schlimmes gemacht habe. Schauen wir uns mal an, was Andrea Danker getrieben hat. Sie hat sich von verdächtigen IP-Adressen angemeldet. Okay, das ist interessant. Das sind IP-Adressen, die wir beispielsweise Botnetzen zuordnen oder von denen wir quasi vermehrt Angriffe beobachten oder wo wir einfach Häufungen von gewissen Mustern sehen. In diesem Fall, Entwarnung, es war das Hotel. Diese Zugriffe sind heute Morgen bei meiner Vorbereitung aufgetreten. Spannender sind die Jeff Medford-Zugriffsmuster, die hier unten sind. Was bei Jeff Medford aufgetreten ist, Jeff Medford hat sich nicht von einer verdächtigen, sondern einer verschleierten IP-Adresse versucht zu authentifizieren. Sprich von so etwas wie einem Tor-Netzwerk. Wenn wir mal draufgehen, sehen wir auch hier wieder Details, hat er 6-mal versucht am 2. November und das war die IP-Adresse, aus der er gekommen ist. Und die kann ich dann zurückverfolgen und werde feststellen, ja, damit kriege ich Jeff Medford nicht, das landet irgendwo im Tor-Netzwerk. Vielleicht noch spannender ist der Bericht. Jeff Medford hat sich am 2. November in einem unglaublichen Stunt innerhalb von 23 Minuten aus München angemeldet, also aus einer IP-Adresse, die wir München zuordnen können. Und wie gesagt, 23 Minuten später aus einer IP-Adresse, die wir Amsterdam zuordnen können. Das ist relativ cool. Also die kürzeste Reisezeit zwischen München und Amsterdam ist 1 Stunde. Das sieht man hier, Estimated Travel Hours. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass es ein Angriff war. Genauso wäre das Szenario denkbar, Jeff Medford saß ganz gemütlich in seinem Büro oder daheim am 2. November und hat einen VPN-Tunnel zu einer Maschine in Amsterdam aufgebaut und hat sich über diese Maschine in Azure Active Directory aufgebaut. Hier fängt quasi dann wieder die Arbeit des Administrators an, herauszufinden, was hat Jeff eigentlich getrieben. Sprechen wir also mal mit Jeff. Ein Administrator wird häufig auch wissen, ob wir IT-Dienste wie VPN-Verbindungen nach Amsterdam bereitstellen oder nicht, oder ob Jeff da selbst was getrickst hat. So. Das haben wir gesehen. Jetzt sind Reports natürlich ein guter Schritt, aber sie sind vor allem reaktiv. Ja, Reports sind Daten, die after the fact quasi mir aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Selbst ein Alert ist im Grunde genommen schon oder kann schon zu spät sein, je nachdem, was passiert ist. Azure Active Directory erlaubt mir quasi eine zusätzliche Schutzschicht einzuziehen, die quasi nicht reaktiv, sondern proaktiv funktioniert. Und die Technologie dahinter nennt sich Multifaktor-Authentifizierung. Stellen Sie also einen Authentifizierungsvorgang vor, wo quasi an zwei Webbrowsern quasi ein Angreifer und ein regulärer Benutzer sitzt und jeweils vor der Azure Active Directory Login Page landet. Bei Multifaktor-Authentifizierung wird quasi nicht nur die Eingabe des Passworts verlangt, sondern eben ein zweiter Authentifizierungsfaktor, der klassischerweise mit Smartphones oder ähnlichen Geräten verbunden ist. Und über eine Eigenschaft, über irgendein Feature innerhalb dieses, auf dem Smartphone, kann diese zweite Authentifizierungsstufe von dem Benutzer, die implizite Annahme ist, der Benutzer, der sich authentifizieren kann, ist im Besitz dieses Objekts, vollführt werden. So ein bisschen abstrakt, da gibt es ganz praktisch drei Geschmacksrichtungen, zwischen denen entweder Sie als Administrator wählen können, sie vorzugeben, oder dem Benutzer es offenstellen, was Sie dann am liebsten machen würden. Die Luxusvariante ist im Grunde genommen: Zum Zeitpunkt der Authentifizierung bekommen Sie eine Push-Notification. Und diese Push-Notification bekommen Sie deswegen, weil Sie eine entsprechende Authentifizierungs-App, das ist hier dieser kleine blaue Kasten, auf Ihrem Smartphone installiert haben. Wir bieten diese App an für iOS, für Android und für Windows Phone. Wenn ich mal authentifiziere, kommt also diese App mit der Push-Notification hoch und sagt mir: Hallo, möchtest du dich authentifizieren? Jetzt gibt es eigentlich nur zwei Szenarien. Entweder ich starre auf den Browser und sage: Ja, will ich. Oder ich denke mir: Moment mal, ich mache doch hier gerade gar nichts. Und dann kann ich im Grunde auch zum einen die Authentifizierung unterbinden und zum anderen auch direkt quasi aktiv dann einen Alarm auslösen, also von der Benutzerseite her. Die zweite Geschmacksrichtung, ein bisschen allgemeiner für diejenigen, die entweder keines der genannten Telefone haben oder die App nicht verwenden wollen, ist, sich anrufen zu lassen. Sie kriegen dann einen Anruf und eine freundliche Stimme am anderen Ende der Leitung wird Ihnen sagen, dass Sie sich gerade authentifizieren, wie Sie die Authentifizierung quittieren oder ablehnen können. Die dritte Variante, eigentlich die unbequemste für Benutzer, aber wer es mag: Sie können sich eine SMS schicken lassen. Und die SMS quittieren Sie wiederum mit einer Antwort-SMS und einem Code, die Sie aus der empfangenen SMS rausbekommen. Bevor wir uns MFA in Aktion anschauen, damit ich das in der Demo sinnvoll kombinieren kann, will ich noch auf das letzte, auf den letzten Themenstrang eingehen. Wie können Sie dem Anwender mehr Macht geben? Oder wie können Sie, anders formuliert, langweilige Standardtätigkeiten an die Anwender delegieren? Bevor wir dazu kommen, müssen wir noch eine ganz andere fundamentale Frage kurz klären. Wenn wir all diese ganzen Apps veröffentlicht haben, woher weiß der Anwender eigentlich, wer auf die Apps zugreifen kann? Ich meine, eben habe ich einfach die URL aus dem Azure-Portal rauskopiert. Das kann ich als Administrator, aber das ist natürlich nicht der Zugang, den Sie Ihren Anwendern geben können. Was wir dafür bereitstellen im Rahmen von Azure Active Directory ist das Access Panel. Das Access Panel wird publiziert unter, und das ist eigentlich falsch, https://myapps.microsoft.com. Und was Sie dort finden, ist letztendlich, wenn man so will, eine Browser-Variante des typischen Windows Start Screens mit Cloud-Apps und den über den Application Proxy publizierten Apps. Als Alternative für diejenigen, die das lieber quasi in der mobilen App auf iOS oder Android, glaube ich, derzeit haben wir das, verwenden wollen, gibt es auch wiederum die Möglichkeit, sich dafür so eine Art Launcher-App zu installieren. Der Anwender meldet sich also am Access-Panel an und drückt letztendlich wie im Windows Start Screen einfach auf die Kachel der Applikation, die er nutzen möchte. Da er übrigens zu dem Zeitpunkt der Anmeldung an dem Access-Panel bereits authentifiziert ist in Azure Active Directory, sieht er auch nicht mehr den Anmeldeschirm von Azure Active Directory. Er fließt im Grunde genommen credential-seitig gerade durch zur Zielapplikation. Der Anwender kann auch ein bisschen mehr machen. Da sind wir quasi dann beim Thema jetzt Arbeitserleichterung für den Administrator. Er kann dort seine Kontoinformationen pflegen. Nehmen Sie nur das Beispiel: Ich möchte angerufen werden für Multifaktor-Authentifizierung und ich möchte angerufen werden auf einem Telefon, das nicht der Firma gehört. Dann habe ich vielleicht auch den Anspruch, diese Telefonnummer für mich zu behalten, weil ich denke nicht, dass jeder Mitarbeiter seine Privatnummer in ihrem Active Directory publiziert haben möchte. Also würde mich wundern. Genau das kann ich hier hinterlegen, nur als ein Beispiel. Sie müssen das Access Panel als Startscreen jedoch nicht nutzen. Wir bieten Ihnen genauso die Möglichkeit an, quasi Deep Links auf die Zielapplikation, Ihren eigenes Intranet in den SharePoint, in irgendeine PHP-Anwendung einzubetten. Es sind wirklich, wirklich nur Hyperlinks, die Sie quasi in irgendeine Webseite einbauen. Der wirklich springende Punkt, die wirkliche Arbeitserleichterung durch das Access Panel bekommen Sie aber aus Helpdesk- oder Administrationssicht, dadurch, dass dort auch die ganzen Self-Service-Features neben der reinen Pflege von Multifaktor-Informationen der Benutzer abgelegt sind. Beispielsweise, wenn Sie als Administrator das Feature freischalten, können Benutzer sich dort für den Self-Service-Password-Reset quasi aktivieren. Auch für diesen Vorgang müssen Sie im Grunde beispielsweise eine Telefonnummer oder eine alternative E-Mail-Adresse angeben, über die dann quasi der Password-Reset-Vorgang läuft. Aber das Interessante daran ist, dass Sie ab dem Zeitpunkt Sie quasi aus der Geschichte Passwort-Resets durchzuführen außen vor sind. Die Benutzer können das im Self-Service machen. Gleiches gilt für Gruppenmanagement. Sie können aus Administrator-Sicht sagen, diese Gruppe wird von einem Benutzer XYZ gemanagt. Ihm gehört jetzt die Gruppe. Ab dem Zeitpunkt kann dieser Benutzer eigene oder andere Benutzer aus Azure Active Directory in diese Gruppe hinzufügen. Wenn Sie das jetzt verbinden mit der Zuordnung von Gruppen zu Anwendungen, haben Sie quasi das komplette Management, wer darf die Applikation verwenden, delegiert. Geht nicht mit ADFS inwiefern?
Ja, Passwortänderung.
Genau. Passwortänderung bei ADFS mache ich nicht in der Cloud, genau. Das muss ich heute on-premises machen. Passwortänderung zusammen mit Azure Active Directory geht auch nur unter der Konstellation, dass Sie Passwort Writeback innerhalb Ihrer Synchronisierungslösung haben. Das müssen Sie zusätzlich machen. Also wenn Sie quasi den Weg des geringsten Widerstandes gehen und nichts zusätzlich machen, ist Password Writeback nicht aktiviert. Und Sie brauchen beispielsweise, wenn Sie DirSync einsetzen, konkret auch relativ aktuelle Versionen von DirSync, um Password Writeback überhaupt zu ermöglichen. So, schauen wir uns zu guter Letzt noch an, wie all das jetzt zusammenfällt. Aktivierung von Multifaktor-Authentifizierung und die Verwendung des Access Panels für die Benutzer. Auf Duplicate. Multifaktor-Authentifizierung wird nicht pro Anwendung aktiviert, sondern wird pro Benutzer aktiviert. Wir haben dafür, weil die Technologie für Multifaktor-Authentifizierung letztendlich ein Zukauf war, der Firma PhoneFactor heute leider noch ein separates Portal, das Portal ist aus dem Azure Management Portal verlinkt. Wenn ich hier quasi mir die Liste aller Benutzer auflisten lasse, dann kann ich hier über Manage Multifactor Authentication das entsprechende Portal aufrufen. Und was ich dann gleich sehen werde, ist quasi eine Liste aller im Azure Active Directory enthaltenen Anwender, für die ich authentifiziere, für die ich MFA aktiviert habe, noch aktivieren kann und ich kann es natürlich auch wieder deaktivieren. Also es ist keine Einbahnstraße. Sie können es jederzeit wieder auch am Benutzer wegnehmen. Multifaktor-Authentifizierung oder der Zustand von Multifaktor-Authentifizierung für einen Benutzer kann drei Zustände einnehmen. Sie sehen hier, es gibt Anwender, für die ist es enabled, Sie sehen es disabled und Sie sehen hier unten auch für einen Ankur-Kotari ist es enforced. Was bedeutet das? Disabled heißt, Multifaktor-Authentifizierung ist aus. So wie ich mich bisher angemeldet habe, eben für die Andrea. Enabled bedeutet, der Benutzer kann Multifaktor-Authentifizierung verwenden, er ist allerdings noch nicht durch den Registrierungsprozess durchlaufen, der notwendig ist, damit wir alle Informationen haben, um MFA zu ermöglichen. Darunter fällt wieder, hey, welchen Ansatz möchte er nehmen? SMS, Anruf, App? Und wenn er angerufen werden möchte oder eine SMS bekommen möchte, was ist seine Telefonnummer? Bei der nächsten Anmeldung wird im Grunde genommen ein Enabled-Benutzer dann genau durch einen kleinen Wizard geführt, nach der Azure Active Directory-Anmeldung, wo genau diese Details von ihm abgefragt werden. Enforced für Ankur-Kotari bedeutet, MFA ist aktiv und es muss durchlaufen werden. Das heißt, Ankur-Kotari hat keine Möglichkeit, MFA irgendwie zu meiden. Es gibt seit kurzem auch Möglichkeiten zu sagen, dass beispielsweise gewisse Geräte, also meinen festen Arbeitsplatz in der Firma, von dem ich trotzdem auf eine MFA-aktivierte Applikation zugreifen möchte, man quasi so eine Art MFA-Bypass legen kann. Weil für das Szenario ist es so ein bisschen albern zu sagen, okay, ich sitze an einem bekannten Arbeitsplatz, in einer gemanagten Umgebung, vielleicht in einer gesicherten Umgebung, jedes Mal einen zweiten Faktor zu authentifizieren. Also für dieses Szenario gibt es durchaus die Möglichkeit zu sagen, hier, Multifaktor-Authentifizierung kannst du aussetzen für, ich glaube, 60 Tage. Wir aktivieren das Ganze mal für Alexander. Ich könnte jetzt an der Stelle natürlich auch noch gewisse administrative Vorgaben machen, also festlegen, welcher Vorgang es sein soll. Ansonsten kann der Benutzer, wie gesagt, die Art der Authentifizierung frei wählen. Wechseln wir mal, holen uns mal eine neue Browser-Session und greifen wir jetzt mal mit einem Benutzer, für den ich MFA schon aktiviert habe, auf das Access Panel zu. myapps.microsoft.com ist die Adresse und ich möchte mich mal anmelden mit meiner eigenen Kopie in Contoso. Hier wieder das Branding. Und der Anmeldevorgang. Ich bin eben fast gestorben, als ich in den Raum betreten habe und gesehen habe, ich habe keinen Empfang. Das hätte diese Demo irgendwie ziemlich kurz gestaltet. Inzwischen habe ich Empfang. Dass wir nur noch hoffen müssen, dass das Empfang auch funktioniert und jetzt kommt der Anruf.
Thank you for using Microsoft Sign-In Verification System. Please press the pound key to finish your verification. If you do not wish to make this verification.
Also man drückt einfach die Raute-Taste, legt auf und damit ist die Authentifizierung für den zweiten Faktor abgeschlossen. Jetzt schlage ich auf dem Access Panel auf und jetzt sehe ich auch die ganzen Applikationen, die mir zugewiesen sind. Insbesondere auch, wenn das Access Panel dann mal kommen mag, beispielsweise die Twitter-Applikation, die ich quasi in meiner ersten Demo publiziert habe. Wenn ich sie Jörg Joos zugewiesen hätte. Hatte ich nämlich, weil Jörg Joos Teil der Twitter-Gruppe war. Was wir jetzt auch sehen, Jörg Joos ist auch Teil der Intranet, respektive der IT-Gruppe. Der IT-Gruppe hatte ich das Intranet zugewiesen, deswegen taucht auch die Kachel hier auf. Was heute noch nicht im Access-Panel auftaucht, aber bald auftauchen wird, laut Produktgruppe, ich bleibe unscharf, um den Kollegen jetzt nicht in die Parade zu fahren, die dritte Kategorie von Azure Active Directory integrierten Anwendungen ist die, die Sie eben selbst entwickeln könnten. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn die hier auch irgendwann auftauchen. Das wird dann auch irgendwann passieren. Dann haben Sie im Grunde genommen alle drei Arten von Applikationen, die Sie publizieren bei Azure Active Directory, hier in dem Access Panel für die Benutzer zur Verfügung. Wenn ich jetzt hier auf Twitter klicke, dann passiert eben genau diese Magie, dass ich mich nahtlos an Twitter anmelde. Können Sie sich fragen, wow, wie geht das jetzt? Hat Twitter ein Federation-Protokoll, wo wir es integrieren? Es gibt solche und solche SaaS-Applikationen. Für echte Federation-Anbieter haben wir natürlich wirklich Single-Sign-On-Prozesse mit entsprechenden Protokollen wie WS Federation. Für SaaS-Anwendungen, die tatsächlich nur Username-Passwort erlauben, machen wir einen kleinen süßen Trick. In Ihrem Browser oder für Ihren Browser installieren Sie quasi so eine Art Sign-In-Assistant. Und der Sign-In-Assistant zieht quasi mehr oder weniger on the fly aus Azure Active Directory die Ziel-Credentials und indiziert sie in den Anmeldeprozess. Wenn man so will, ist das Formularautomatisierung. Bei manchen Browsern, bei Firefox, sieht man, glaube ich, ein bisschen besser. Da sieht man ganz kurz im Grunde genommen, wie plötzlich das Anmeldefeld aufflackert, dort magisch ausgefüllt ist und man dann quasi weiter an die Applikation gereicht wird. Genau. Und hier bin ich quasi mit meinem Twitter-Account jetzt angemeldet aus Azure Active Directory heraus bei Twitter. Und mein Chef twittert gerade über diese Session, wie ich sehe. So, gehen wir zurück auf Access Panel. Was habe ich hier noch? Ich habe hier unter Profile die Möglichkeit, eben meine ganzen persönlichen Informationen, so der Administrator es mir frei eingeräumt hat, zu managen. Beispielsweise könnte ich mich jetzt hier als Jörg Joos für Password Reset registrieren. Also da muss ich dann auch eben wieder die entscheidenden Fragen beantworten. Welchen Prozess müsste ich laufen? Welche Telefonnummer ist da relevant? Ich habe das schon gemacht. Das heißt, zwei alternative Benachrichtigungspfade, die man wählen kann. Benachrichtigung über Mobiltelefon, Benachrichtigung über eine alternative E-Mail-Adresse habe ich hier schon hinterlegt. Das heißt, für Jörg Joos habe ich im Grunde schon alles am Start, um Passwort Reset selbst durchzuführen. Hierunter kann ich meine eigenen MFA-relevanten Informationen pflegen. Da sieht man nochmal meine Mobilnummer. Da könnte ich dann auch umschalten vom Anrufverfahren auf beispielsweise die App oder das SMS-Verfahren. Und unter Gruppen kann ich dann sehen, zum einen meine eigenen Gruppen kreieren, wenn ich dafür das Recht habe, oder auch sehen, welche Gruppen überhaupt existieren. Der Jörg Joos Charakter hier hat keine Zugriffsrechte auf Gruppen, aber wenn wir mal zurückgehen auf unsere Andrea von vorhin, Andrea ist nämlich das Management der Twitter-Gruppe zugewiesen. Dann sehen wir dort ein bisschen mehr. Da sehen wir nämlich auch, dass Andrea beispielsweise von anderen Benutzern Requests bekommt, die quasi sie bitten, in die Twitter-Gruppe aufgenommen zu werden. Und Andrea kann dann quasi entscheiden, möchte ich den Benutzer reinlassen oder hat er nichts mit unseren Twitter-Aktivitäten zu tun. Sehen wir, da ist noch ein Request von Jeff Medford. Sie erinnern sich, dieser extrem verdächtige Charakter, der in einer Stunde, in 23 Minuten zwischen München und Amsterdam herumschwirrt. In diesem Fall lehnen wir den Request einfach mal ab. Genau, hier sehe ich auch, dass Andrea quasi für das Management der Twitter-Gruppe freigeschaltet ist. Genauer gesagt, sie ist sogar Besitzerin, formell aus Azure Active Directory-Sicht, dieser Gruppe. So. Noch ein ganz kurzer Ausblick, dann doch von der Entwicklersicht auf Azure Active Directory. Ich habe ja schon angedeutet, natürlich kann ich auch Applikationen so entwickeln, dass sie sich nativ in Azure Active Directory integrieren. Und das ist im Grunde genommen dann die dritte Kategorie von Anwendungen, die ich gerade schon erwähnt habe, die dann auch bald in Zukunft auf dem Access Panel auftauchen. Auch für diese Anwendungen gilt dann, die funktionieren genauso mit Hybrid Identity wie die beiden Kategorien, die wir heute kennengelernt haben. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Und natürlich funktionieren sie für den trivialeren Fall der Cloud Identity. Ja. Natürlich erlaubt Ihnen Azure Active Directory auch Identitäten direkt nur in der Cloud abzulegen. Das ist aber für das Szenario, das wir heute besprochen haben, eben der unspannendere Fall. Sie können damit auch Anwendungen entwickeln, die wiederum im Auftrag des Benutzers für den Benutzer auf Web-APIs von Office 365 oder anderen Systemen zugreifen können. Damit können Sie beispielsweise eine Applikation entwickeln, die für Sie auf Ihre Mailbox zugreift oder auf Ihren Kalender zugreift. Weil das ist im Grunde genommen ein Recht, das quasi Sie als Anwender an die Applikation delegieren. Und ein wirklich interessantes Feature, das jetzt in dem Fall quasi der Entwickler aus Entwicklersicht zur Verfügung steht, ist die Fähigkeit, das Azure Active Directory Schema zu erweitern. Ja, und damit beispielsweise Benutzer über neue Attribute anzureichern oder welche Erweiterungen sie auch immer bereitstellen wollen. Diese Schemaerweiterungen stehen dann im Grunde in ihrem Tenant global zur Verfügung. Das heißt, eine Schemaerweiterung muss nur einmal entwickelt werden und dann können auch mehrere Applikationen sich diese Schemaerweiterung zunutze machen. Und zu guter Letzt, die notwendigen SDKs, Libraries etc. pp., die man braucht, um quasi diese nativ integrierten Anwendungen zu schreiben, die stellen wir nicht nur für Windows bereit oder für die Windows-Entwicklungswelt. Die gibt es genauso gut für iOS und für die Android-Plattform. So, nochmal zusammengefasst, was haben wir heute gesehen? Identität als Kontrollschicht, wenn man so will, Azure Active Directory als Broker zwischen den beiden Welten, zur Versöhnung zwischen ihren lokalen Identitäten und den SaaS-Applikationen, aber auch lokal bereitgestellten Applikationen auf der anderen Seite. Azure Active Directory ist, wie gesagt, sehr, sehr einfach mit dem lokalen Active Directory zu verheiraten, in Zukunft auch dann mit anderen Verzeichnisdiensten. In der nächsten Generation von Azure AD Connect werden wir auch quasi andere LDAP-Dienste dann direkt unterstützen. Das heißt, Sie müssen keine Umwege mehr beispielsweise bauen über FIM oder MIM. Wir haben 2400 Anwendungen und wachsend, die wir bereits vorintegriert haben, wo Sie im Grunde nur sagen können, möchte ich. Und Sie können auch Self-Service-Funktionen über das Azure Active Directory, über das Access Panel beispielsweise abbilden. Welche Sie davon verwenden, ist wie gesagt Ihnen komplett freigestellt. Und welche Rechte Sie dann an die Benutzer delegieren möchten, ist Ihnen auch komplett freigestellt. Damit bedanke ich mich.